Dankeschön für die Begrüßung. Ein Geschenk, dass ich wieder hier bei euch sein darf. Und für den, der mich noch nicht kennt, meine Sprache verrät, ich bin kein echter Österreicher und schon gar nicht ein Oberösterreicher, obwohl das alles in meinem Leben dazugehört. Geboren bin ich im Münsterland, meine Mutter ist Avernerin und die Flucht geschah hier damals nach Kriegsende über die Donau in Linz von nach Oberösterreich und dann ins Münsterland, wo ich auf die Welt kam. Nähere Details kann ich gerne nachher in der Pause erzählen, wie sich das alles abgespielt hat. Aber für mich als junger Mensch vom Elternhaus und später auch als junger Mensch, als sie Zweite Vatikanische Konzil war, war ich hell begeistert von der Kirche, von der Lehre, Papst, Marienverehrung, war für mich obligatorisch. Und bis Christus mich fand und damit ging eine tiefe Not in meinem Elternhaus, da war ich 22 Jahre alt, als meine Mutter mit 50 Jahren plötzlich verstorben war und was da alles zusammenhängt. Ich habe auch dann eine CD ausliegen, wo ich da auch ins Detail gehe, was sich da alles abgespielt hat und dass Christus mich gefunden hat. Dann waren 9 Jahre für mich in der Diakonie im Dienst Barmherziger Nächstenliebe in Bethel-Bielefeld, bis ich dann in die Missionsarbeit gerufen wurde. Und das war Februar 1980. Und die ganzen 80er Jahre, das war ja die Zeiten des Kalten Krieges immer noch, welche Beziehung dann auch mit eurer Gemeinde, mit anderen Gemeinden in Österreich und darüber hinaus gewesen sind. Und wie viele Beter und Beterinnen auch hier aus eurer Gemeinde damals gebetet haben. Für mich eindeutig unerklärbar, rein materialistisch gesehen, dass ja vor 30 Jahren die Mauer in Berlin fiel, wohl bekannt, ist ja noch gar nicht so lange her, ohne Krieg und Blutvergießen, meines Erachtens das erhörte Gebet vieler Gläubiger in Ost und West. Und darum auch noch Dankeschön für die Gebetszeit damals und dass die Beziehung noch nicht abgebrochen ist und Dienst barmherziger Nächstenliebe heute noch gehen kann. Neu habe ich auch ein Buch ausliegen, dort im Foyer, verfolgt, aber nicht verlassen. Nikolai Chrapow war der letzte Märtyrer in der Zeit der Sowjetunion, der im November dann 1982 mit der Todesspritze ermordet wurde. Sein Märtyrertod war ähnlich vergleichbar mit dem Märtyrertod, dem ersten Märtyrer im Nationalsozialismus von Paul Schneider in Buchenwald. Einer, der unsere Arbeit mit sehr trägt und unterstützt, ist Louis Pelzer. Louis Pelzer, der unseren Zweig in Frankreich betreut. Louis Pelzer war 27 Jahre gelähmt durch ein Nervenleiden. Was das bedeutet für seine Ehefrau, den Haushalt mit 4 Kindern und der Ehemann Pflegefall, das kann sich mal jeder Hausmann an 5 Fingern abzählen, das war ja Stress ohne Ende. Und ihn hat Christus gefunden, dass er in der Lage war, als auch die ganze Konfliktsituation in der Ostukraine losging, dort war er und ist da aktiv gewesen, ein Dienst barmherziger Nächstenliebe. Sage ich Louis, bei uns im Leben sind wunderbare Parallelen. Bei mir im Elternhaus war es die Situation meiner Mutti, dann bei dir war es das eigene Leiden, aber Leiden und Schmerz und Not sind dann der Wegweiser Gottes, dass er uns zu seinem Sohn führte. Und darum auch die Zeugnisbüchlein, als es keine Hoffnung mehr gab. Für den Friedensbote noch Fremdwort ist, wer neu hier bei euch ist, gibt es einen Flyer, wo unsere Arbeit entfaltet wird. Neu, vergangene Woche aus der Druckerei, habe ich auch den neuen Kalender mitbekommen und ein Faltblatt, Aktion für jedes Kind, Weihnachtsbäckchenaktion. In der Zeit des Kalten Krieges wurde viel gebetet und gespendet, auch hier aus Traun, für die verfolgten Familien und den Kindern, denen das Wasser bis zum Halse stand. Wir haben es heute zu tun mit Flüchtlingskindern in der Ukraine. Wir haben es mit Straßenkindern zu tun und die an den Folgen der Zerrüttung, die der Kommunismus hinterlassen hat, irritiert sind und Hilfe brauchen. Und darum auch unsere Missionshefte könnt ihr euch gerne mitnehmen und hineinschauen. In jedem Heftel sind dann auch Gebetsanliegen mit drin. Und auch in diesem Sommer haben wir dann Kinderfreizeiten gehabt. Wieder haben sich Kinder gemeldet. Und die Weihnachtsaktion, die jetzt anläuft, bedeutet auch, letztes Jahr Weihnachten haben dann viele Kinder gesagt, die aus den Löchern und schwierigen Situationen herauskommen, dürfen wir zur Freizeit mitkommen. Und Kinder mit einer tragischen, traumatischen Vergangenheit kommen dann zu den Freizeiten und langsam taut Eis auf und Kindern darf geholfen werden im Dienst barmherziger Nächstenliebe. Persönlich darf ich noch so viel sagen, meine liebe Frau stammt aus der ehemaligen Sowjetunion. Meine Schwiegermutter als 12-jähriges Mädchen musste in der Verbannung im Kommunismus im Bergbau arbeiten. Das müsst ihr mal vorstellen, was das für ein 12-jähriges Kind bedeutet. Ihr Großvater war 10 Jahre in der Gefangenschaft hinter dem Polarkreis. Und da laufen die Fäden zusammen. Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen, und zwar unter einer Aussage, die schon verblüffend und interessant ist, wenn wir im Buche Jesaja lesen, brich dem Hungrigen dein Brot. Klingt etwas ähnlich wie Jesus am See Genezareth, als die Jünger von dem ersten Missionsaufreise zurückkamen, ohne ihren Meister, alleine, erlebten Wunder, dann erlebten sie in der Zeit auch den Schock. In dieser Zeit wurde Johannes der Täufer enthauptet im Gefängnis in Jerusalem. All die Zusammenhänge haben die Jünger sehr aufgewühlt, denn Johannes war ihr geistlicher Vater, mit dem sie mit Respekt begegnet sind, von dem sie sich haben auch taufen lassen im Jordan. Und jetzt lebt ihr geistlicher Vater nicht mehr. Da war natürlich Stress ohne Ende zu einer anderen Zeit. Und doch war darin, dass Jesus dann sagte den Jüngern, als nach der langen Predigt, dann schließlich der Abend kam, Hunger sich meldete und Jesus den hungrigen Jüngern sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Und hier sehen wir schon im Alten Testament, durch Jesaja die Aussage, brich dem Hungrigen dein Brot. Und ich möchte das Ganze im Zusammenhang sehen, und zwar mit dem Missionsbefehl. Der Missionsbefehl, wie wir ihn kennen aus Matthäus 28, 18 und weiter, ist ja ein Vermächtnis, das letzte Vermächtnis vor seiner Himmelfahrt und das er weitergegeben hat. Es beginnt mit der Vollmacht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So gehet nun hin, mache zu Jüngern. Ich bin dankbar, das erste Lied heute Morgen war schon der Missionsauftrag. Gebt nicht auf, mach die Klappe auf, rede, schreie und bring die Botschaft weiter vom lebendigen Gott. Mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dies Kapitel 58 bei Jesaja, meines Erachtens ist Jesaja der Evangelist des Alten Testamentes. Nirgendwo anders finden wir so präzise Aussagen über den Heiland. Die jungfräuliche Geburt finden wir in Jesaja 7,14. Wir finden eine wunderbare Szenierung von Golgatha in Jesaja 53. Wenn man das mal liest und auf der Zunge zergehen lässt, da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Hör mal, Jesaja, du warst doch damals gar nicht dabei auf Golgatha. Es war immerhin noch 800 Jahre früher, dass Jesaja lebte. Und das war schon ein Weitblick prophetischer Vollmacht. Er sah in Details hinein, das Lamm, das erwürgt wurde. Und hier in diesem Kapitel nimmt er uns mit hinein in den Missionsauftrag, der hier schon prophetisch weitergegeben wurde. Es beginnt mit dem ersten Vers: Ruf aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, so steht's bei Luther, oder hier wie ein Schofahorn, und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Hause Jakob seine Sünde. Gib nicht auf, sage weiter von dem Herrn, der alles für dich gegeben hat und der alles für dich getan hat. Und dann gibt's eine ganze tragische Entfaltung, die wir kennen. Ich habe mir ganzen Verse 2, 3, 4, 5. Sie suchen mich Tag für Tag. Sie wollen meine Nähe. Sie geben sich hin, bringen Opfer, unterdrücken andere und treiben Geschäfte, treiben die Arbeiter an, sonst steht es weiter, und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Alles das, was da umschrieben wird, an Gemeinheit unter Gläubigen. Also da könnte ich ein Buch drüber schreiben, was ich selbst persönlich erlebt habe. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Erniedrigungen und Demütigungen durch Gläubige. Missverständnisse, Mobbing und so weiter. Ist nichts Neues unter der Sonne. Und denn ist keiner unter uns, der perfekt ist und der Superheld im Glauben. Und ich habe auch nicht gesehen bei euch an der Haustür, wenn man hier reinkommt, hier ist eine heilige Gemeinde, hier ist alles perfekt, es gibt keine Probleme, keine Zerwürfnisse, hier ist alles nur, alles in bester Ordnung. Der Herr weiß besser und genau, schaut genau in unsere Situation hinein. Aber das wird hier umschrieben, was hier ist. Und unserem Herrn ist das nicht gleichgültig. Und dann beginnt er im Fortlaufen des Textes, und das ist höchst interessant. Der Missionsbefehl hat Jesus im Plural gesagt. Gehet hin zu den Jüngern und damit auch zu uns mit hineingenommen, die wir ihm gehören. Hier im Plural. Ruf aus voller Kehle, schone nicht. Dann, sieh alles im Plural, die ganzen Verse bis Vers 6. Ab Vers 7. Und darum geht es mir heute Morgen in einer ganz präzisen Weise. Der Herr selbst legt den Finger durch seinen Geist auf die wunden Stellen unseres Lebens, Denkens und unserer Gefühle. Und interessanterweise an dieser Stelle ab Vers 7 gibt's nur noch ein Du und ich. Der Herr selbst spricht ganz persönlich mit Du an. Bis zum Ende des Kapitels. Nur Du. Du bist gemeint. Damit Du und ich uns nicht hinter andere verstecken können. Damit wir ganz präzise gemeint sind. Denn alle Zerwürfnisse und Nöte, die wir durchgemacht haben, auch selber angezettelt haben, weiß unser Herr in Präzision und Genauheit, dass man manchmal denkt, Herr, hättest du besser weggeguckt, was ich da gemacht habe, wie ich da meiner Schwester oder meinem Bruder fertig gemacht habe. Aber er weiß um alles. Und hier geht er in der Präzision ins Detail. Mit uns Gläubigen, alle, die schon Christus kennen und lieb haben, die etwas von dem Wunder der Bekehrung erlebten, in der Sündenerkenntnis begriffen haben, wer Christus ist, was auf Golgatha geschehen ist und was Jesus gebetet hat zu seinem Vater zwischen Himmel und Erde am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war für dich gemeint. Wenn du hier nur als zur Neugierde oder nur um einem Freund oder eine Freundin einen Gefallen zu tun, hier mal dich im Gottesdienst verlaufen hast, kann ja auch sein, dann gilt das auch für dich. Das Heilsangebot des Herrn Jesus gilt für einen jeden. Und hier ist ab Vers 7 und dann nehme ich uns die Verse 7 bis 17 heute Morgen. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegnimmst und das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Wir merken eine weitere Entfaltung in dem persönlichen Du. Haben wir das gemerkt? Es gibt kein Ihr und kein Wir, das man sich hinter anderen verstecken kann. Diese persönliche Zuwendung unseres Herrn beginnt im Vers 7 mit 4 Aufgaben. Brich dem Hungrigen dein Brot. Gib etwas weg, was dir gehört. Nicht bei einer Kollekte etwas in die Börse reintun. Nicht zu sagen, gut, ich spende etwas für diakonische Zwecke, dass Obdachlosen geholfen wird, sondern gib etwas weg, was dir gehört, was auch dir Opfer bedeutet, Konsumverzicht. Gib etwas weg, was auch dir etwas kostet für den, der in Not ist. Gib weg. Und wie viele haben auch damals gespendet in der Zeit des Kalten Krieges, um hungernden und verzweifelten Kindern in den verfolgten Familien zu helfen. Brich dem Hungrigen dein Brot. Wenn du arme Verfolgte in dein Haus führst, da kommen wir genau in die gegenwärtige Situation bei uns in Europa ab 2015, die ganze Flüchtlingssituation, die ja dann auch in Brüssel und die einzelnen Regierungen sehr in Unsicherheit brachten. Und dann gingen ja auch Kanäle hier durch Österreich, wenn es dann übers Baltikum dann ging. Aber auch vor 30 Jahren steht mir noch heute vor Augen, wie der ganze Treck losging von der DDR über Ungarn, über Österreich nach Deutschland. Und diese Epoche hat angefangen bis hin zum Fall der Mauer in Berlin. Das ist noch gar nicht so lange her. Hier wird etwas deutlich. Wenn du einen Notleidenden siehst, hilf ihm. Und ein Kenner des Islam in Stuttgart, Peter Wassermann, er sagte mir, ich gehe davon aus, dass etwa 75-80% der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, nach Österreich, nach Deutschland, Moslems sind, die größte Teil, und von denen die allermeisten suchende, verzweifelte Moslems sind, die irritiert sind von der Gewaltanwendung, die sie durchgemacht oder erlebt haben und völlig verstört hier kommen. Und hier haben wir eine Gelegenheit, hier diakonisch zu helfen. Auch da etwas weiterzugeben, das heißt ins eigene Haus führen, zusammenzurücken, Opfer zu bringen, Verzicht. Wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Entzieh dich nicht von eigenem Fleisch, von deiner eigenen Familie, von deiner Herkunft. Für mich im Klartext hieß das, nachdem Christus mich gefunden hat, konnte mein lieber Vater das absolut nicht verstehen. Er war überzeugter, strenger Katholik. Und es brauchte für mich 40 Jahre Gebet, als er trotz seiner Hirnverletzung im Zweiten Weltkrieg, darum kam er nach Wien während des Krieges, hat meine Mutti kennengelernt, geheiratet und dann die Flucht in Linz über die Donau. Hängt alles damit zusammen, aber 40 Jahre Gebet, und das war am 21. Oktober 2010, dass er sich von Christus finden ließ. Sich nie von der Beziehung, auch wenn es noch so stressig ist, von den eigenen Kindern, Enkeln, aber auch von der eigenen Familie zu entziehen. Denn es ist letzten Endes ein Gefüge, das Gott der Herr geschaffen hat. Mit der Schöpfung, mit der Gründung von Ehe und Familie. Und hier gilt es zu helfen. Dann im Vers 8 entfaltet unser Herr einen bunten Blumenstrauß wunderbarer Verheißungen. Keine Forderungen, die folgen davon, wenn du Vers 7 umsetzt in deinem Leben. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Jesus, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Oder ihr seid das Licht der Welt. Wenn dieses Licht angezündet ist in deinem Leben und Christus dein Herr ist, dann strahlt es auch und gibt das Licht weiter. Deine Heilung wird rasche Fortschritte machen und die Probleme in deiner eigenen Psyche, in deiner eigenen Lebensvergangenheit sind ja nicht einfach. Der Herr weiß alle präzisen Dinge, denen wir nichts verbergen können. Deine Heilung, deine Genesung, oder kann man auch das Wörtchen Heiligung hineinnehmen, wird rasche Fortschritte machen. Die Entwicklung für dich in deinem Charakter und in deinem geistlichen Vermögen wird Fortschritte machen. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Wer ist denn der Gerechte? Wer ist denn perfekt? Den gibt's doch gar nicht. Wir leben von der Gerechtigkeit von dem König der Barmherzigkeit, der alles für uns getan hat. Durch ihn werden wir gerecht. Durch ihn werden wir freigesprochen von Schuld und Sünde und Frieden mit Gott. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Vier Verheißungen hier im Vers 8. Und dann entwickelt es sich weiter. Wie geht es dann im Gebetsleben, in dem Kontakt, nicht Blickkontakt mit unserem Herrn, sondern Herzenskontakt mit diesem Herrn, dem wir so wertvoll sind, dass er sein Leben für uns gab. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und der Herr wird sagen, hier bin ich. Merken wir, das Gebetsleben bekommt plötzlich eine andere Dynamik. Aus der Intensität kommt das Schreien. Woher kommt denn das plötzlich, das Schreien, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht? Und dann betest du nicht mehr einfach nur ritualmäßig, sondern dann bekommt es eine andere Qualität. Steht mir heute noch vor Augen, 2006 war eine unserer Töchter, die in Berlin studierte, mit einem Team von den Mennoniten, wollten sie in den Semesterferien nach Afghanistan. Zielvorstellung war, ins Taliban-Gebiet zu ziehen, um dort das Evangelium hineinzubringen. Hört sich fromm und super an, alles klar. In dieser Zeit, als wir unsere Tochter verabschiedet hatten in Frankfurter Flughafen und sie in Kabul war, plötzlich in den Medien kam es dann, dass aus Südkorea ein Team von 12 Geschwistern, von jungen Leuten, Jungen und Mädchen, die in den Händen des Taliban im Norden dann 2 ermordet wurden und das ging dann durch die Medien. Für uns, für Annie und für mich war das natürlich Schock. In dieser Zeit ist unsere Tochter dort in Afghanistan. Was jetzt? Könnt ihr euch vorstellen, dass dann plötzlich unser Gebet für unsere Tochter ganz andere Dimensionen bekommen? Es ging hier um Leben und Tod. Und was sollten wir armen Eltern machen? Nichts funktionierte. Kein Telefongespräch, kein E-Mail, keine SMS, nichts. Kriegten wir da auf die Reihe, nichts funktionierte. Dann habe ich einen guten Freund in Bielefeld angerufen, der federführend bei den Mennoniten tätig ist. Ich sage, Heinrich, kannst du uns helfen? Und steht das Wasser bis zum Halse. Was ist mit dem Team geworden? Kannst du das herausfinden? Nach 2 Tagen rief er an, Robert, seid beruhigt, eure Tochter lebt noch. Das ganze Team wurde von dem Militär festgehalten. Es wurde ihnen nicht erlaubt, ins Taliban-Gebiet zu ziehen. Könnt ihr euch vorstellen, als wir dann in Frankfurt unsere Tochter wieder in den Armen hatten? Das war eine andere Begegnung. Es war schon interessant. Nie merkt euch eins. Wenn das Gebetsleben eine andere Dimension und Qualität bekommt, nie aufgeben. Ja, mit unserer Tochter nicht aufgeben. Persönlich habe ich auch nicht mit meinem Vater aufgegeben, obwohl ich manchmal resignieren wollte. Was hat's für einen Sinn, 40 Jahre zu beten? Und jetzt kommt ein Anschub, eine persönliche Kontrolle für dich in deinem Leben. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegnimmst und das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, das, was vorher in den Versen 2 bis 5 entfaltet ist an negativen Entwicklungen, deine eigene Schuld. Das Joch wegnimmst, Zwang und Gewissenszwang, Mobbing durch Rufmord, einen Menschen kaputt machen, höhnisches Reden, das einen Menschen verletzen kann. Und ich habe manche Dinge erlebt in meinem Leben, die noch mehr wehgetan haben als eine Ohrfeige. Das wäre mir noch lieber gewesen. Und hier gilt es, den wunden Punkt zu legen. Hör mal, was du getan hast, auch aus deinen Lippen gekommen ist an Negativen, bleibt dann auch nicht ohne Folgen. Bring es in Ordnung. Mache Frieden mit deinem Herrn, der auch im Herzen deiner Geschwister, auch denen, den du verletzt hast, wohnt. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Dein geistliches Leben bekommt eine andere Dimension. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Dann wird es hell werden in deinem Leben. Und du wirst dann zu einem Menschen werden, der barmherzige Nächstenliebe. So finden wir es im Vers 11. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken und du wirst wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Jesus sagte, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird es in ihm zu einer Quelle des Lebens werden. Das sagte er zu der Frau am Jakobsbrunnen, die er dann eine wechselhafte Männerbeziehung hatte und sexuelle Vielfalt, wie wir sie heute erleben. Geschundene Menschen erleben wir auch in unserer Zeit, ohne Frage. Hast du selber auch Dinge erlebt und getan, die Sünde sind, bring es in Ordnung. Dass aus dir eine Quelle wird, die sprudelt und du gibst weiter dem an, der am Verdursten ist. Und so bekommt hier im Vers 11 die Verheißung und der Missionsbefehl unseren Herrn einen Höhepunkt. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und was heute noch gilt, wird auch morgen gelten, bis unser Herr wiederkommt. In seinem Vermächtnis waren die letzten Worte, als Jesus auf dieser Erde war. Ich bleibe bei euch bis ans Ende der Zeiten. Danke, dass ich bei euch sein darf. Gott segne und gebrauche euch. Amen.